Exklusiv bei Rockantenne. Rasend Herz. Der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo.
Rasend Herz, der Podcast. Hier aus Berlin. Basti, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zurück, Specky.
Ja, und auch herzlich willkommen allen Zuhörern, allen Gästen, die heute schon in der Leitung sind und hier warten. Wir haben eine kleine Überraschung für euch vorbereitet, liebe Hörer. Sind ganz alte Weggefährten, ganz alte Freunde. Man kennt sich lang, man läuft sich, ob man will oder nicht, immer wieder über den Weg auf irgendwelchen Festivals, auf irgendwelchen Partys, teilweise auf ganzen Tourneen, die man zusammen spielt.
Genau, wollte ich gerade sagen. Sie sind eigentlich schon eine Zeit lang Dauergäste gewesen, weil sie sehr lange Support gemacht haben für eine Tour von uns. Und zwar, wir begrüßen ganz, ganz herzlich den Tobi und den Frank von Fiddler's Green.
Hello!
Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hello, hello, hello.
Hallöchen.
Hallöchen. Danke für die Einladung, ihr zwei. Wirklich, fühlt sich gut an, euch mal zu sehen und euch mal wirklich so nah am Ohr zu hören.
Hey, wir haben uns lange nicht gesehen, ne?
Mega lang.
Ja, stimmt. Kann sich jemand, die erste Schnellfragerunde weg, wer von euch zwei kann sich erinnern, wo und wann wir uns das letzte Mal gesehen haben?
Das müsste, glaube ich, 1900... Also ich, mein Gedächtnis reicht nicht weiter wie eineinhalb Jahre zurück. Und es war bestimmt vor eineinhalb Jahren.
Bei irgendeinem Festival, war? Oder? Haben wir uns letztes Mal gesehen bei irgendeinem Festival? Oder wir sind uns im Studio über den Weg gelaufen, weil wir natürlich mittlerweile eigentlich auch, so wie in Extremo, seid ihr auch fast Dauergäste im Studio, kann man sagen, ne? Oder? Darf man dazu sagen, ja. Und zwar in den heiligen Hallen des Prinzipalstudios bei Jörg Umbreit beziehungsweise Vincent Sorg. Und vielleicht sind wir uns da über den Weg gelaufen. Ich weiß es nicht mehr. Wir kriegen es nicht mehr zusammen, aber vielleicht kriegen wir es ja geklärt in dieser Sendung.
Das kann sein, da aber die legendären In Extremo Partys im Studio so dermaßen abgehen, kann ich mich da auch nicht mehr dran erinnern.
Ja. Na jedenfalls wollen wir heute ein bisschen über euch reden und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen in die Vergangenheit reisen, weil ja vielleicht viele Hörer von uns ja gar nicht wissen, was ihr am Anfang getrieben habt und vielleicht erzählt ihr da ein paar Anekdoten darüber.
Genau, aber da werden wir euch natürlich auch ein bisschen drauf hin befragen, um einfach ein paar Sachen aus der Vergangenheit rauszukitzeln, aber natürlich auch einen Blick in die Zukunft zu wagen, weil es geht ja so langsam aber sicher bergauf. Die ersten Termine von unseren beiden Bands stehen. Ich bin mir gerade im Moment gar nicht sicher, ob wir uns in den nächsten Monaten auch mal irgendwo über den Weg laufen. Wisst ihr irgendwas? Nee, oder?
Ich glaube nicht, ne, ich glaube nicht, leider. Ich würde natürlich dauernd meine Tourtermine diesbezüglich untersuchen, aber ich glaube nicht. Liegt, glaube ich, auch daran, dass es eigentlich weniger, also bei uns zumindest, weniger Festivals sind, sondern mehr so Single-Shows, die da natürlich momentan noch bestuhlt sind und genau.
Okay.
Die großen Festivals leider noch ausbleiben.
Die kommen dann nächstes Jahr,
unbedingt.
Im Sommer 22, wenn wieder hoffentlich alles so ist, wie wir es liebten und lobten. Aber ich kann mich in der Vergangenheit an ein paar lustige Momente mit euch erinnern und da fällt mir ein ganz besonderer ein. Es war nämlich so, dass im Jahr 1994, ich wiederhole nochmal, um sie es auf der Zunge zergehen lassen zu können, 1994, da muss ich also 15 Jahre alt gewesen sein, war ich auf einem Fiddler's Green Konzert in Neugablonz im sogenannten Melodrom.
Alles klar.
So. Frank kann sich nicht erinnern, weil Frank hat nämlich erst 2001 angefangen bei den Fiddlers, also es war lang davor und Tobi war aber damals natürlich, glaube ich, schon dabei.
Ich war ein Jahr früher wie der Frank, ja, das stimmt.
Ach, ein Jahr früher, also seit 2000 bist du dabei.
Seit 2000, ja.
So, also dann heißt es praktisch, ich kenne eure Band länger als ihr selbst.
So genau. Ist es.
So ist es. Hast du uns was voraus, ja.
Gewonnen. 1-0 für Team Berlin hier.
Ja. Aber man muss ja mal sagen, wer es noch nicht weiß, ihr habt ja wirklich im letzten Jahr euer 30-jähriges Bandjubiläum gefeiert. Also das heißt, wenn mich nicht alles täuscht und laut Adam Riese, habt ihr euch 1990 in Erlangen gegründet, richtig?
Genau so war das, genau.
Und ihr seid so ein bisschen mit dem Pat, mit dem Gitarristen eigentlich, naja, wie man so sagen kann, später eingestiegen. So wie Brian Johnson bei AC/DC immer noch der Neue ist.
Also wir haben die Band verjüngt, sagen wir es doch mal, wie es ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Verschönt vor allen Dingen.
Ja, und verbessert.
Das wollte ich jetzt nicht sagen, natürlich. Aber danke.
Was nicht heißen soll, dass der Vorgänger zum Beispiel von Frank, der Wolfram Kellner, auch ein hervorragender Schlagzeuger ist,
Unbedingt. Der
inzwischen bei der Band JBO spielt. Also weiß ich inzwischen, der auch schon seit dann wieder 20 Jahren, oder?
Ja, es ist erschreckenderweise sind es schon wieder 20 Jahre her.
Unglaublich. Genau.
Also es war so ein Zeitpunkt, sehr lustiger Zeitpunkt eigentlich, weil dann der fränkische Schlagzeuger-Thron so weitergereicht wurde. Also Wolfram ist zu JBO, daraufhin wurde ein Platz bei Fiddlers frei und ich habe damals noch bei den Merlons gespielt, die lustigerweise sehr viel auch mit In Extremo unterwegs waren.
Ja, ja.
Und dann ist da irgendwie auch die Sängerin gegangen und dann ging es so ein bisschen bergab mit der Band. Also genau, es gab keine wirkliche Zukunft, dann bin ich zu Fiddlers, er ist zu JBO, genau, und der Hocker wurde sozusagen weitergereicht und der JBO-Schlagzeuger, der ist, glaube ich, tatsächlich Arzt geworden.
Kann man immer brauchen auf Tour.
Es war eine ganz schön inzestiöse Situation damals.
Ja, kann man so sagen. Das ist
ähnlich wie beim Specki, weil da haben wir auch mal, als wir eine Sendung gemacht hatten, da haben wir festgestellt, dass sich da auch das Drama-Karussell so ein bisschen gedreht hatte, ne? Also ein bisschen, so ein bisschen jedenfalls, ne? Ja. Letzte Instanz und Subway to Sally und so weiter und so fort. Aber wie habt ihr denn gefeiert? Habt ihr eigentlich 30 Jahre, habt ihr gefeiert letztes Jahr, trotz Corona oder habt ihr im stillen Kämmerlein?
Wir haben trotz dieses Unwortes haben wir gefeiert und zwar haben wir ein Crowdfunding gemacht, also eine Online-Show auf die Beine gestellt. Vorher eben mit Crowdfunding verbunden. Und ja, also da vielleicht an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle Fans, die da gespendet haben und die Show ermöglicht haben. Also das war durchaus sehr bewegend und sehr positiv für uns, da diesen Rückhalt der Fans auch im letzten Jahr zu spüren. Ja.
Wie habt ihr das organisiert?
Wir lagen natürlich saßen erstmal so ein halbes Jahr irgendwie depressiv rum und haben uns geärgert, dass ausgerechnet unser Jubiläumsjahr im Prinzip Spielverbot ist. Wir hätten, glaube ich, 3 Touren gemacht, große Aufschläge gemacht, eben unser eigenes Fest.
300 Konzerte in dem Jahr hätten wir gespielt.
Wir hätten 300 Konzerte, nee, das ist ja auch nicht ganz.
Na klar, morgens, mittags, abends oder was?
900 Konzerte.
Ich wollte nur sagen, wir hätten als so eine Unplugged-Tour gehabt, dann hätten wir unser eigenes Shamrock Castle Festival nochmal aufgebohrt und dann hätten wir irgendwie im Herbst dann nochmal eine Plug-Tour gemacht und es ist natürlich dann, ja, alles irgendwie, konnte nicht stattfinden und also ich für meinen Teil lag dann schon erstmal so ein halbes Jahr irgendwie, wusste ich nicht so richtig, wie geht man jetzt damit um, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann haben wir uns aber irgendwann, eigentlich ehrlich gesagt inspiriert auch durch Feuerschwanz, die hatten im Vorfeld schon so ein Crowdfunding. Aktion. Nee, kann man wirklich offen sagen.
Sag den Namen nochmal bitte.
Sag nochmal den Namen bitte. Von wem?
Ist egal. Genau, und dann muss man aber sagen, irgendwie hat es dann ganz gut funktioniert oder sich ganz gut angefühlt. Es war dann so eine Corona-gerechte Art und Weise, wie man eine CD veröffentlichen kann. Und dann haben wir eben auch, wann war das? Im Dezember, oder? Dann im Prinzip ein CD-Release mit Crowdfunding und Online-Show und da auch wirklich alte Gäste wieder eingeladen zu so einer Online-Show. Da gibt es auch jetzt noch bei YouTube, auch den Wolfram eben.
Okay.
Und auch den zweiten Geiger von Fiddler Screen und so. Und ich fand, es war dann auch wirklich eine lustige, schöne Begegnung und hatte auch so den Eindruck, dass jeder, der dann gekommen ist, Lust hatte auch zu feiern, weil natürlich auch bis dahin war ja nichts. Es war ja nichts. Du durftest ja irgendwie nicht feiern, du durftest nicht raus. Und es war dann ein schönes Wiedersehen von alten Weggefährten.
Eine schöne familiäre Stimmung war das Ganze, ja.
Ja.
Und um mal so einen kleinen Hinweis zu geben, das war sozusagen die Three Cheers vor 30 Jahren, oder? Richtig?
Ganz genau.
Damit, falls mal jemand nochmal reinhören will und so weiter und sich damit beschäftigen will, dass man mal den Namen gesagt hat davon.
Genau, wir haben da zum ersten Mal in der ganzen Bandhistorie tief in die Schatzkiste, nenne ich es mal, der Irish Traditionals gegriffen, was wir vorher nie so wirklich gemacht haben. Und wirklich die ganz großen Karlauer ausgepackt. Mhm. So Whiskey in the Jar und was war noch drauf? Old Lang Syne und diese ganzen Perlen der irischen Folklore.
Wild Rover natürlich.
Ja, natürlich.
Aber sag mal, hat es mal Spaß gemacht, auch solche alten Gassenhauer mal wirklich auf eure Art und Weise oder in euren Stil zu trimmen und zu sagen, jeder kennt natürlich Whiskey in the Jar. Spätestens seitdem es Metallica auch noch mal gemacht haben, ganz nebenbei. Ich kann mir vorstellen, dass man eben dann auch eine Herausforderung sieht, um mal diese alten Gassenhauer und Songs, die eigentlich keiner mehr hören kann, dann mal in ein Gewand zu hüllen, dass man sie wieder runterbekommt.
Ja doch, also, es war am Anfang gar nicht so leicht vorstellbar. Wir waren so ein bisschen, machen wir es, machen wir nicht und so, wie kommt es und so. Aber dann hat es, glaube ich, ab der ersten Probe dann wirklich Spaß gemacht. Und auch wirklich Sinn. Ja.
Ich weiß nicht, ob es uns gelungen ist, sie irgendwie aufzuwerten. Aber wir hatten Spaß. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, das ist die Hauptsache.
Der Frank wieder. In seiner typischen Bescheidenheit.
Ja. Man muss auch sagen, wir haben sie auch 30 Jahre lang umschifft. Ja. Wir haben sie 30 Jahre lang, wollten wir sie nicht machen. Und dann haben wir es einfach mal laufen lassen und irgendwie war es dann lustig.
Na komm, wir können ja ehrlich sein, wir haben sie umschifft, ist schon nur sehr positiv ausgedrückt.
Also den ganz, ganz großen Bogen drumherum gemacht, ja. Soll das heißen praktisch. Weil ihr natürlich auch als Fiddler's Green jetzt nicht zur Folk-Party-Coverband mutieren wolltet, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, ganz genau.
Ist das so ein bisschen der Grund?
Ne, total. Es ist totaler Drahtseilakt. Nicht Drahtseilakt, wie sagt man?
Ja, Drahtseilakt. Also,
ja, genau. Dass es halt nicht zu plump und blöd rüberkommt, weil diese Bands, ohne das da irgendwie, will ich auch keine Namen nennen, du willst natürlich
noch. Doch, mach mal.
Nee, mir fällt keine ein.
Mir fällt eine ein.
Okay.
Heiter bis folkig.
Oh, das klingt gut, oder? Hör ich mir gleich an, wenn ich nach Hause fahre.
Kenn
ich
so, ja. Oh. Genau, und so wollten wir noch nie sein. Wir wollten immer irgendwie was Besonderes machen und so. Deswegen,
na klar.
Genau. Muss man vorsichtig damit sein, aber das, da haben wir uns auch gedacht, das ist unser Jubiläumsalbum. Mhm. Wir lassen es einfach laufen. Es war Pandemie und wir hatten unseren Spaß und genau. Es gab auch echt, muss ich sagen, viele Fans, die gesagt haben, danke, endlich, cool.
Und wir wollen natürlich noch nicht vorgreifen, weil wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen über eure Pläne sprechen wollen, aber zwar, ihr habt in diesem Jahr keine Platte rausgebracht,
genau.
Aber ihr habt einen neuen Song rausgebracht, richtig? Oder habt ihr ein Album wahrscheinlich vielleicht in der Mache, man weiß es noch nicht, könnt ihr ja vielleicht drüber reden, wenn ihr wollt oder auch nicht. Aber sozusagen, ihr habt 2020 die Platte rausgebracht und jetzt 2021 noch nichts, außer die Single, ne?
Genau.
Wollt ihr darüber kurz mal was sagen, oder?
Genau. Wir waren jetzt glaube ich, in dem Jahr schon dreimal im Studio und da haben wir natürlich an neuen Songs gebastelt und die Köpfe zusammengesteckt.
Aha.
Und irgendwann in einer Situation des optimistischen Euphorismus haben wir dann gesagt, hey, jetzt geht's wieder los. Jetzt könnte was passieren im Sommer. Und ja, die Freiheit gehört vielleicht ein bisschen zurück. Und dann weiß gar nicht, wer den Songtitel dann ins Spiel brachte. Land in Sicht. So. Hm. Ja, gut. Passt. Jetzt schreiben wir mal einen Song mit Land in Sicht. Weil der könnte ganz gut für den Sommer passen.
Ja. Und muss ich ganz ehrlich nachfragen. Ist es wirklich euer erster deutschsprachiger Song oder hattet ihr schon mehrere? Ist der erste Deutschsprache richtig oder nicht?
Also ich glaube, vor unserer Zeit, Tobi, da gab es schon irgendein Experiment. Das wurde aber auch nicht so richtig veröffentlicht. Das war, glaube ich, für irgendeine Benefits-Veranstaltung.
Okay.
Kam mir mal, wurde mir, hatte Albi, glaube ich, mal irgendwie so im Suff irgendwie erzählt. Ich habe das aufgeschnappt, aber ich kenne keine Details okay. dazu.
Es war im Suff, ja.
Ja, genau. Also vielleicht stimmt es auch gar nicht.
Aber ist ja egal, das ist erstmal eine gute Geschichte.
Das ist eine ultrageile Geschichte. Deswegen, eigentlich ist es der erste offizielle deutschsprachige Song. Auch hier, das ist, finde ich, auch so ein bisschen Corona geschuldet, das ist so ein bisschen, finde ich, so ein Zeitraum der Narrenfreiheit. Da kann man sich ausprobieren, da kann man rumexperimentieren.
Ja.
Könnte sein, dass der nächste Song mit Dudelsäcken ist, ich weiß es nicht. Genau, und dann haben wir einfach gedacht, das machen wir jetzt einfach mal. Irgendwie haben wir Bock drauf, so diese Aufbruchsstimmung. Wir hatten irgendwie relativ schnell einen deutschen Text dazu, einen passenden, und dann haben wir uns gedacht, warum den jetzt irgendwie übersetzen und dann wird es wieder nicht funktionieren und vielleicht auch nicht so emotional in Deutschland triggern. Wir probieren es einfach.
Ja.
Und man muss sagen, was mich überrascht hat, also ich wollte jetzt nicht, dass die ganze Welt diesen Song abfeiert und das tut sie auch nicht, aber was mich überrascht hat, dass es total wenige gab, die irgendwie schockiert waren. Also eigentlich war niemand sichtlich schockiert. Das hat mich total überrascht.
Ich hätte mir auch gedacht, dass da mehr Stimmen laut werden, die sagen, was soll das jetzt? Und
ja, genau.
Es gibt doch schon so viele deutschsprachige Bands, die es besser können und so,
ja, genau,
und so weiter.
Ja.
Zum Beispiel in Extremo. Aber,
die es auch nicht können.
Aber wahrscheinlich sind unsere Fans einfach wohlwollend mit uns.
Aber das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr sozusagen viel Widerstand erfahren musstet deswegen. Aber ihr hattet ein gutes Gefühl und ist ja schon mal entscheidend, ne? Wenn man sozusagen sich nicht verstellt und trotzdem mal neue Wege geht oder neues Terrain probiert, dann ist es doch, und es funktioniert, dann ist man doch eigentlich happy am Ende des Tages, war? Und es ist euch ja doch irgendwie gelungen.
Und ich finde, also für mich, ich brauche auch immer neue Kicks und irgendwie muss mich neu probieren. Und dann macht es natürlich ultra Spaß irgendwie, wenn du einfach mal irgendwie in Deutsch Texte schreiben kannst. Also für meinen Teil, ich habe, glaube ich, manchmal Ideen, aber keine Chance, sie wirklich gut in Englisch umzusetzen.
Okay, okay, das kenne ich.
Ja.
Aber sag mal, ist es dann jetzt praktisch, wenn jetzt der Trigger so ausgelöst wurde, dass man euch jetzt praktisch auch als teilweise deutschsprachige Band wahrnimmt und auch gar nicht irgendwie deswegen angreift oder ihr euch auch damit wohlfühlt, kann es denn sein, dass ihr das dann in Zukunft öfter tun werdet oder diesen Joker deutscher Text öfter mal zuckt, weil es sich ja anbietet.
Sag mal, sag niemals nie. Im Moment, glaube ich, steht es nicht so im Raum, so Donuts-mäßig komplett auf Deutsch zu switchen.
Oh, stimmt.
Das sowieso nicht.
Ganzes Album, ne?
Genau, genau. Aber ja, kann vielleicht sein.
Genau.
Sag mal, wir haben uns mal vorhin noch getroffen, Specki und ich, und haben uns vorbereitet natürlich. Wann haben wir denn die Tour gemacht mit euch, die ja echt Spaß gemacht hat, muss ich sagen? War das 2011 oder später? Wisst ihr das noch?
Ich weiß, dass es eure Sterneneisentour war.
Ah, dann war es 11.
Wir waren uns ein bisschen unsicher.
Okay. Also wir switchen jetzt genau auf, um 10 Jahre zurück. Genau.
Ich kann's gleich spüren. Das war wirklich eine geile Tour.
Ja, war super.
Ja. War wirklich toll.
Oder haben wir euch mies behandelt? Nee, ne?
Ihr habt uns nicht verschreckt. Nein.
Am Anfang waren wir schon schüchtern, muss ich zugeben.
Ja.
Ja, wir auch.
Ja, natürlich.
Aber das hat sich ja dann relativ schnell nach dem ersten Abend eigentlich.
Man muss sich ja erstmal beschnuppern und so. Und ihr habt ja auch Micha, der ist ja auch ein ganz guter Bandflüsterer.
Auf jeden Fall. Wie Bandflüsterer, was willst du jetzt andeuten, Tobi?
Naja, dass er halt...
Jetzt hast du dich aber schön in die Scheiße geritten.
Dass er halt auch mal gern in den Backstage zur Vorband kommt und Party macht. Aha. Das meine ich damit.
Aha. Und was macht er dann da so? Das ist mir völlig neu.
Oh, jetzt bin ich aber auf ein komisches Gleis gekommen. Oh. Nee, alles gut. Also das war wirklich eine schöne Zeit und auch mit euch allen. Und ich will das nicht missen.
Willkommen in... Bastis und Speckis Klemenate auf der Streckbank, Tobi.
Nee, weil auf jeden Fall, also ist ja mal ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen doof, aber es gibt natürlich irgendwie Lieblingsvorbands und es gibt auch so Bands, naja, gut, da sagt man, ach, gut, das, wenn die jetzt vorbei sind, oder? Ist ja so.
Kann man ja mal zu den Zweiteren.
ab jetzt.
Nee, ihr zählt auf jeden Fall zu den Ersten. Oder
müssen wir
auf jeden Fall sagen. Es hat wirklich Spaß gemacht und wir haben wirklich vorhin überlegt, wann es war. Und Sterne Eisentour haben wir auch vermutet. Und wollte man sagen. Und dann ging euer Werdegang ja weiter, aber 2013 kam euer erfolgreichstes Album bis dato, richtig? Mhm. Winners and Boozers und ging auf Platz 7.
Das ist lustig, dass du das uns sagst.
Na, warum? Ihr wisst ja nicht mehr.
Ah ja, okay. Genau, ja, das war dann was. Aber tatsächlich ging es wirklich, mit dieser Tour hat es wirklich einen Schub gemacht. Also lag bestimmt an vielen Faktoren, aber bestimmt auch unter anderem an dieser Tour. Genau, und das ist vielleicht auch der Grund, warum dann auch Winners und Boosters, anscheinend das erfolgreichste Album ist.
Super, gratuliere. Was wir übrigens nicht wussten, ist, was Boosters sind. Und wir mussten es vorher nochmal kurz googeln. Basti und ich haben ja immer so ein kleines Vorgespräch, bevor wir in unsere Podcasts gehen.
Ja, 5 Minuten.
Und, ich kann es dir auch erklären gleich.
Ja, dann willst du gleich übernehmen, Tobi?
Ja, ich habe mir nämlich extra zum Anlass hier unter des Gesprächs hier ein Back in Black Fan Edition Festival Bier 5.0er gekauft.
Voll geil.
Und das ist noch von 2013?
Nee, das ist von jetzt, von heute. Das werde ich jetzt auch zur Feier des Anlasses auch gleich öffnen. Und das wäre auch schon das Thema. Boosters heißt nämlich Trinker, Alkoholiker.
Säufer, genau.
Prost.
Oh, sehr gut. Ach stimmt, wir sind hier heute, aber dann machen wir mal auch hier, wa?
Oder?
Wir haben hier Bier.
Prost.
Ach scheiße, ich bin noch beim Kaffee. Prost.
Schnepper kennen. Ich habe heute schon 5 Kaffee getrunken, ich kann nicht mehr.
Schön, mal wieder mit euch anstoßen zu können, Jungs. Sehr, super cool. Also, Winners and Boozers, die Gewinner und die Säufer, sind damals auf Platz 7 gegangen im Jahr 2013.
Also das war noch eine Geschichte vielleicht aus Norwegen. Damals haben wir auch eine Norwegen-Tour gespielt. Und da kam jedes Mal zum Konzert ein Boozman in den Backstage und hat einen Koffer voll Alkohol gebracht. Okay. Und so sind wir
in Norwegen?
In Norwegen war das, ja. Da ist ja alles recht teuer und so. Und der hat aber alles unter der Hand billiger verkauft und so.
Ja.
Und deshalb...
Also da Schmuggelware?
War eine gewisse Weise Schmuggelware, genau.
Okay.
Daher der Boozman, Winners and Boozers, da waren wir schon inspiriert.
Und ich glaube, es war aber auch sehr viel so selbstdestilliertes Zeug dabei, also wo du nicht wusstest, ob du danach irgendwie blind nach Hause gehst.
Der hat es aber in eine Jack Daniels Flasche abgefüllt.
Ein knallrotes Getränk.
Und wenn wir so ein bisschen gerade chronologisch unterwegs sind, wir hatten ja dann das Vergnügen, 2015 zusammen nochmal die Loreley zu rocken. Erinnert euch nicht mehr dran.
Doch.
Ja?
Genau, und sag mal, welches Jubiläum war das von euch?
Unser 20-jähriges.
Das 20, genau. Und beim 15-Jährigen waren wir auch dabei. Zitadelle war das, oder? In Erfurt.
Richtig, da wart ihr auch dabei. Das waren so meine ersten Konzerte. Da habt ihr auch gespielt natürlich. Das war super cool.
Stimmt, war das dein erstes Konzert?
Mein zweites und mein drittes Konzert war das damals. Ja, genau.
Es war auch mit Korpi Klani, glaube ich, oder? Damals.
Genau, da waren Korpi Klani,
Götze Alsmann, da jetzt habt ihr uns auf dem falschen Fuß erwischt. Weiß ich schon gar nicht mehr, wer hat da noch mitgespielt. Aber stimmt, findet das?
Joey Kelly war da. Dero war da.
Der Robert Beckmann war da von den Inchebackelbirds. Naja, ist egal. Also, aber Loreley hat auch riesigen Spaß gemacht, oder Jungs? Also war da.
Ja, ist eine geile Bühne, natürlich geile Kulisse.
Wahnsinn.
Super. Mega.
Was für ein Ritterschlag, also für uns auch. Wir hatten es ja schon 2 Jahre vorher geplant und dann so mit der ersten Begehung und wie man es macht und mit welchen Bands und an 2 Tagen und für mich, also ich habe das letzte Mal Loreley gesehen, das erste Mal 1983, damals in der DDR. Da habe ich mir das angeguckt, da hat er irgendwie Stray Cats und U2 auf der Bühne gespielt, zum Rockpalast damals. Okay. Und da habe ich schon gedacht, oh wow, das könnte fett werden. Und wir hatten mal eine Tour durch ganz Europa, Metal Days hieß die, und da haben wir auch schon auf der Loreley gespielt.
Ja.
Und da hatten wir also den ersten Vorgeschmack, konnten wir uns da schon ein bisschen eine Prise nehmen und konnten uns ausdenken, wie dann wird Loreley 2015. Legendär, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch mit euch, ihr wart furios und habt echt die Bühne absolut gerockt.
Ja, unbedingt. Ich war auch während eurer Show im Publikum und habe das angeguckt. Also ja, war schon ein großes Kino, muss ich schon sagen.
Absolut.
Ja, okay.
Das Venue ist der Oberhammer, muss man echt sagen.
Die 5 Euro PayPal kommen gleich, Tobi.
Danke. Danke.
Hau nicht gleich alle raus.
Loreley, natürlich, wie Basti schon sagt, ein Ritterschlag und besonders das natürlich auch mit unseren Freunden von den heute anwesenden Fiddler's Green teilen zu dürfen und gemeinsam unser damals 20-jähriges in Extremo Jubiläum feiern zu dürfen. Ja. Bei uns ist es ja jetzt auch so, Basti, muss man auch mal kurz vielleicht darauf eingehen oder mal kurz sagen, wir hätten ja letztes Jahr, also im Jahr 2020, unsere 25-Jahres-Festivals gehabt,
richtig,
die jetzt auch nicht im Jahr 21 stattfinden können, sondern erst im Jahr 22. Das heißt, wir feiern eigentlich unser 27-Jähriges.
Eigentlich unser 27-Jähriges, aber was man sagen kann, ist, dass wir unser Versprechen einhalten von der ersten Sendung, die wir gemacht hatten im Januar, dass wir gesagt haben, wir feiern auf jeden Fall. Und wir feiern auf jeden Fall.
Es wird irre.
Es wird irre. Und vielleicht kommen ja die Kollegen von Fiddler Screen auch vorbei.
Wir sind am Start. Ja, 27 ist ein gefährliches Jahr.
Okay, kannst du aus Erfahrung sprechen, Tobi, oder was hat es bei euch gekriselt im verflixten 27-Jährigen?
27 Club. Aber ich mag jetzt nicht unken, Quatsch.
Nee.
Es wird alles gut. Wenn ihr uns einladet, wird alles gut.
Ja, dann sollten wir euch mindestens einmal einladen. Ja. Mindestens.
Also wir holen es, wie gesagt, auf jeden Fall nach und sind auch alle hiermit alle Hörer und alle Fans eingeladen. Und ich spreche mal hier einfach eine Einladung aus in unserem Namen an Fiddler's Green, dass ihr dürft auf jeden Fall vorbeikommen und wir sind vielleicht sauer, wenn ihr nicht kommt.
Ja, wir haben mitgeschnitten.
Liebe Hörerschaft, jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, wie oft uns denn eigentlich schon Fiddler's Green supportet haben. Ja. Aber der Spieß hat sich im Jahr 2019 mal kurz umgedreht, nämlich für 3 Konzerte. Es hat sich nämlich Folgendes zugetragen, dass unsere beiden Gäste mit ihrer Band Fiddler's Green schon des Öfteren in Japan getourt haben. Ja. Und irgendwann, weil die Jungs natürlich Stil haben und natürlich auch Anstand, haben sie gefragt, ob nicht die Band in Extremo mal mit ihnen nach Japan kommen möchte, um nämlich dann eigentlich mal den Spieß umzudrehen und in Extremo den Vorgruppenjob praktisch macht vor Fiddler's Green. Und was haben wir gesagt?
Wir haben lange gezögert. Lange gezögert und haben dann nach 2 Minuten gesagt, ja, mach mal.
Natürlich. Und es war sehr, sehr schön. Also auch was ich raus will mit meiner kleinen Laudatio, war jetzt natürlich das Land der aufgehenden Sonne. Japan.
War das schön? Jungs, oder war es nicht schön? Es war schön, oder?
Es war wunderschön, euch als Supportband zu sehen. Das war unsere einzige Motivation, euch mitzunehmen. Damit ihr auch mal wisst, wie sich das anfühlt, ja?
Der Fußabstreifer zu sein.
nee, natürlich nicht. Nee, diesmal hat man wirklich die Möglichkeit, irgendwie einen Support oder was heißt Support, also irgendwie eine Band aus Deutschland mitzunehmen. Die anderen Male hatten wir gar nicht die Möglichkeit, da war das irgendwie so alles immer schon fest irgendwie zusammengezurrt. Einmal war eben auch Corby Clani dabei. Genau, und dann hat der Veranstalter da die Möglichkeiten gegeben, hey, es wäre doch cool, wenn ihr vielleicht auch noch irgendwie von euch irgendwie eine befreundete, bekannte oder irgendwie einfach Band mitbringt, die passen könnte.
Ja.
Und dann haben wir natürlich sofort an euch gedacht.
Ja, weil ja so viel befreundete Band ihr ja nicht
habt. Aber ernsthaft, das war wirklich so. Das war wirklich von 3-4 Leuten in der Band gleichzeitig so, ey, Innix, vielleicht haben wir Innix Bock.
Und ernsthaft, Frank, wir haben ja nicht nur an den musikalischen Punkt gedacht, sondern natürlich auch an den Partyfaktor. Also.
Es ging nur darum.
Es ging nur ums Sake.
Und es war eigentlich total lustig, weil wir
natürlich... Würde es um Musik gehen, würde ich Jazz machen, ist auch klar.
Ja, und Taxi fahren. Aber muss man sagen, war 2019, richtig?
Ja, genau.
War 2019. Und wir haben natürlich in der Vorbereitung und in der freudigen Erwartung mussten wir natürlich so ein bisschen uns überlegen. Wir haben dann die Crew geteilt, ne? Und ich kann mich erinnern an die Szenen, wie wir in diesem, also beide Bands mit dieser Crew, die wir uns ein bisschen reingeteilt haben, ne, konnte nicht jeder seinen Lichtmann mitnehmen und so haben wir so gemacht. Aber am allerschönsten fand ich irgendwie diese Variante, wie wir in diesem Bus gefahren sind, alle zusammen.
Naja.
Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ich suche mal Fotos raus, vielleicht kann man auch wieder den Fans und so ein bisschen zeigen. War so kurios und so, aber so kompakt und so, also so gut durchdacht. Also für die Hörer müssen wir mal kurz erklären. Wir sind also die Bandmans und die Crew und auch noch der Plattenfirma-Typ, ne? Da habe ich jetzt den Namen leider vergessen. Aber wir haben uns in so einen kleinen Bus, nicht Nightliner, sondern so einen etwas kleineren Bus reingezwängt mit so Notsitzen, die man dann umklappen konnte auch noch. Und dann sind wir so durch Japan gefahren und haben irgendwie alle Städte abgetingelt. Da waren jetzt 3 oder 4 Städte, weiß ich jetzt nicht genau. Und das hat total irren Spaß gemacht. Gute Laune. Hast ja auch nicht immer, wenn du jetzt 2 Bands hättest, die sich nicht verstehen oder die jetzt irgendwie Beef haben oder keine Ahnung, war überhaupt nicht der Fall. Gute Laune, Bierchen, die Sonne hat geschienen, die Konzerte waren furios, grandios, war wirklich für mich ein Meilenstein in meiner kurzen 35-jährigen.
Das ist schön zu hören.
Jetzt hör halt auf.
Geschichte. Das ist schön zu hören, natürlich. Also das war ja fast so wie eine Band.
Ja.
In dem Bus, oder?
Ja, voll. Ja.
So One-World-mäßig.
Völlig. Also für euch, wie oft wart ihr vorher denn schon da in Japan? Also für uns war es ja wirklich das allererste Mal. Und wir haben natürlich die Augen ja nicht mehr zugekriegt und haben ja eigentlich nur noch geglotzt und geguckt. Und wie ist es hier in Japan? Wie oft wart ihr vorher schon da?
Waren wir 1 oder 2 Mal, Frankie? Oder ist mein gelöchertes Gehirn wieder...
Mit der Frage habe ich nicht gerechnet.
Nee, Quatsch, meine neue Antwort lautet, ich kann mich nicht mehr erinnern, das war schon so oft.
Ja, die geht immer. Super, die geht super.
Japan, also die Package-Konstellation in Japan war ich ehrlich gesagt nur einmal vorher.
Ah, okay, na gut. Okay. Dann hatten wir die große Ehre, euch bei der 2. Tour supporten zu dürfen. Für alle, die natürlich den Tourneeplan nicht mehr auswendig wissen, Basti und ich haben uns natürlich nochmal... Ja, richtig, richtig damit beschäftigt, um auch nochmal kurz den Wegweiser spielen zu können. Wir sind geflogen von Berlin nach London und von Heathrow weiter nach Tokio und sind da ziemlich früh morgens angekommen. Ich meine 7 Uhr morgens Ortszeit in Tokio, wo wir praktisch den Ankommenstag als Day Off genießen durften. Natürlich alle völlig durch und gechatlaggt und verdreckt und ja, schlecht gepennt auf einem 12-Stunden-Flug, man kann sich's vorstellen.
Ja.
Und sind erstmal ins Hotel in Tokio. Und was mir sofort aufgefallen ist, wie ruhig diese Stadt ist. Das ist das größte Ballungszentrum der Welt. Ich glaube, 32 Millionen Einwohner hat das Ballungszentrum Tokio. Also somit eigentlich auch die größte Stadt der Welt. Und dann sind wir da vom Flughafen abgeholt worden mit so Shuttles und in ein Hotel gebracht worden. Und ich stand auf der Straße vor dem Hotel und denke mir, hä? ich bin hier in dieser Mega-Monster-City und es fühlt sich an, als wenn ich auf einem oberbayerischen Dorf wäre, weil es einfach so ruhig war und so relaxed und die Leute, es ist alles sehr, sehr clean in Tokio oder überhaupt in Japan, es ist alles total aufgeräumt, die Leute.
Na und so durchorganisiert, ne?
Sehr
so,
durchorganisiert.
Wenn die über die Straßen laufen wie die Ameisen,
ja,
Wahnsinn.
Aber es ist, wie gesagt, hat alles irgendwie so einen wahnsinnigen Ablauf oder so einen gecheckten Plan irgendwie und das fand ich super cool, dass wir so einen Flug hatten. Den Ankommenstag in dem jeweiligen Land, wo die Tournee zu absolvieren war, erstmal als einen Day Off genießen zu können. Und wir haben uns natürlich ein paar Sachen angeguckt und waren natürlich 5-mal oder 6-mal am Tag essen, hier noch was probieren, da noch was probieren. Es ist ja auch eine unglaubliche Küche, die da, oh ja, die es da gibt.
Unglaublich.
Ja, unbedingt.
Der durchschnittliche Japaner gibt ein Drittel seines Einkommens für Kulinarik aus. Also es ist unglaublich viel. Ja,
zu Recht.
Im Gegensatz zu uns Deutschen, die da viel, viel weiter hinten her, ja, zu Recht, weil es auch sehr gut ist. Und dann komme ich zu dem ersten Abend in Tokio.
Den weiß ich gar nicht mehr.
Der Abend vor dem Showday praktisch. Da waren wir, die beiden Bands, zusammen essen. Mhm. Tobi, du warst auf jeden Fall mit dabei, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Frank ist, glaube ich, direkt abgebogen in die Kneipe und ist, oder? Frank, kannst du dich erinnern, wo wir auf dem Boden saßen, wie man sich's vorstellt, in so einem kleinen Separé.
Ja, Schuhe aus.
So japanische Schuhe aus. Bloing, ding, doing, Schuhe aus und dann im Schneidersitz essend. Tobi, kannst du dich erinnern an das Abendessen?
Ja, natürlich, war super. Der Tisch ist ja ganz, ganz flach, ebenerdig fast schon. Und die Füße stellt man dann noch unter den Tisch drunter. Also, das ist schon eine ganz besondere, andere Essenskultur wie bei uns natürlich. Das war schon speziell.
Ja,
ja, doch. Das war sehr schön, ja. Und es gibt ja auch viele Schüsseln mit verschiedensten Gerichten. Und ach, da kann man schon in Schwärmen kommen, das stimmt, ja.
Und Sake hat es auch gegeben, wenn ich mich nicht recht habe.
Es gab es aber, glaube ich, jeden Abend, oder?
Ja. Und Bierchen,
ah, ja. Das ist auch lustig. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist irgendwo ein Sake rausgekramt worden.
Ich weiß nur, dass der erste Abend mir schon zum Verhängnis wurde, weil dann am Showtag, da war, glaube ich, 15 Uhr Soundcheck angesetzt. Und ich bin da, ich habe, glaube ich, da 25 Stunden durchgepennt oder so. Ich weiß noch, da hat dann unsere Tourbegleiterin am Hotelzimmer geklopft und ich mich aus dem Tiefschlaf geweckt. So, hier, Soundcheck. Und da wart ihr alle schon drüben und ich so, scheiße, 25 Stunden pennen, geht das überhaupt? Aber naja.
War diese erste Show mit dieser Band, mit den Samurai-Leuten, wisst ihr noch? Also,
ja.
Die so mega laut waren,
ja,
mit dieser Lichtshow im Hintergrund. Also,
genau.
Habe ich auch noch ein Video auf dem Handy, habe ich neulich auch gefunden, total verschärft. Also die waren auch verschärft, die waren so glücklich auch.
Ja, ja.
Also wir waren sowieso euphorisch und glücklich und Endorphine ohne Ende. Und die waren aber auch so, und das war richtig monsterlaut, als die Sonji gemacht haben, kann ich mich erinnern. Das war so ein Brett. Ich bin da fast gestorben und ich mag's laut eigentlich. Aber sagt mal, habt ihr da noch Pläne, dass er irgendwann demnächst mal nach Japan wieder fliegt? Also nur mal so, falls ihr eine Supportband noch braucht.
Ja. Also die Lust ist auf jeden Fall da, aber klar, momentan ist natürlich alles irgendwie eingeschlafen, eingefroren. Also schwer zu sagen.
Aber nicht geplant.
Was mich gerade echt schockiert von mir selbst ist, ich kann mich gerade an nichts erinnern. Ist gerade alles weg.
Deswegen, aber dafür sind wir doch da, Frank.
Dafür sind wir doch da.
Dafür sind wir doch hier, dafür helfen wir dir doch. Wir lassen dich doch nicht hängen.
Und war ich da dabei? Ich kann mich wirklich an jeden Abend, an diese Kneipenbesuche, kann ich mich erinnern, die wirklich teilweise bis früh gingen. Und ich weiß auch, diese eine Busfahrt, die war schmerzhaft, weil da hatte ich, glaube ich, eine Stunde geschlafen, war immer noch total betrunken.
Oh.
Genau, es war dann doch auch heiß im Bus. Warst du heiß im Bus oder habe ich einfach Alkohol ausgedünstet? An solche Sachen kann ich mich erinnern, aber ich kann mich überhaupt nicht an die Shows erinnern. Komplett weg.
Na, an alle ich auch nicht. Also an zwei, immer, weiß ich, da war so mit so einem Schachbrettboden, das weiß ich noch.
Das war die letzte, oder? Das war die letzte. Die kriege ich, glaube ich, noch.
Ich würde jetzt gerne kurz zusammenfassen und
ja,
euch
schön.
Mal kurz auf die Sprünge helfen. Also wir sind angekommen in Tokio morgens um 7, hatten am Tag danach abends dann unsere erste Show in Tokio.
Ja.
Sind da dann völlig verbrannt in der Nacht, ist ja klar natürlich. Und das ist auch dann der Tag, von dem du gerade gesprochen hast, Frank, wo es dir so schlecht ging, weil du hast nämlich nach der Show in Tokio richtig durchgezecht und hast eine Stunde Schlaf bekommen, um dann in den Bus zu steigen, der dich nach Nagoya bringen sollte.
Nagoya waren wir.
Dann sind Nagoya. Wir sind dann von
Osaka.
Wir sind dann von Tokio nach Nagoya gefahren, hatten die Show in Nagoya in einem Club. Das war so ein langer Schlauch in so einer Einkaufsstraße. Da waren links und rechts viele viele Shops und Souvenir und was weiß ich.
Im ersten Stock oben, gell?
Der war nicht nur im, der Backstage war, glaube ich, im vierten oder fünften Stock oben. Da gab es dann so einen Fahrstuhl und dann ist man da irgendwie in den ersten Stock gefahren und da war der Club, genau. Also ganz komisch aufgeteilt und sind dann nach der Nacht in Nagoya in das wunderschöne Osaka gefahren. Osaka gilt in Japan als der Mittelpunkt der Essenskultur und der Kulinarik. Also das heißt, alle Japaner, die sagen, ich will richtig feiern gehen und ich will wahnsinnig gut und wahnsinnig viel essen, die verbringen ein, zwei Tage und ein verlängertes Wochenende in Osaka.
So wie wir.
Genau, so wie wir. Und wir sind dann auch von da aus nach Hause geflogen, von dem Flughafen, der ins Meer gebaut ist. Also eine künstliche Insel, auf der dieser International Airport von Osaka ist. Auch sehr sehenswert und lustig.
Wir sollten den Specki immer mitnehmen, so als
absolut. Also vielen Dank für diese Zusammenfassung.
Ja, wahnsinnig geil.
Ein Flughafen, der ins Meer gebaut ist. Das höre ich das erste Mal. Aber toll, da muss ich mal hin.
Vor allem nüchtern, Frank.
Cool.
Also ich sehe schon, ihr habt auch alles richtig gemacht, weil irgendwie, man muss sich auch nicht an alles erinnern können, aber es ist immer ganz gut, wenn dann vielleicht einer nochmal recherchiert, was war.
Ja, unbedingt.
Aber es war eine super Tour mit euch, liebe Freunde, und das war eine Sache, die auch wir ganz sicher nicht vergessen werden.
Ja.
Unser Trip nach Japan im Jahr 2019.
Ja. Und wenn wir über tolle Touren und Konzerte reden, ihr habt ja auch mal im Wacken gespielt vor noch nicht allzu langer Zeit.
Oh ja, stimmt.
Ja, das ist beim letzten Wacken.
Da wäre mal eine Frage, vielleicht interessiert es ja auch die Hörer. Wie oft habt ihr in Wacken schon gespielt insgesamt?
Dreimal, viermal, sowas.
Dreimal, würde ich jetzt sagen.
Und das letzte Mal war es aber eigentlich das Fetteste, oder?
Ja, da kann ich mich erinnern, da saß ich sogar im Greenpeace-Schlauchboot.
Ah, ja, genau. Siehst du, gut, dass du ansprichst, Tobi. Da wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Ihr habt eine Zusammenarbeit mit Greenpeace. Aber erstmal zurück zu Wacken. Habt ihr nachts gespielt oder abends gespielt? Ich weiß ja nicht, war der Headliner oder nicht, wie auch immer. Aber ist schon eine feine Sache wahrscheinlich, ne? Oder?
Genau, also da muss ich wirklich irgendwie ein großes Lob für Wacken aussprechen, weil jede Band, die ich auf diesem Festival treffe, egal ob sie bei der Bierzeltbühne oder auf der Mainstage spielt, jede Band trifft so begeistert im Backstage. Ist euch auch schon mal aufgefallen? Also so ging es zumindest mir. Jeder sagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Leute, wie die abgingen, alles Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Und wir landen ja eigentlich meistens auf dieser Wackinger Stage, die eigentlich nicht so Großes. Inzwischen stehen da aber auch, keine Ahnung, wahrscheinlich 20.000, 30.000 Leute davor.
Ja, locker.
Und die drehen einfach hohl. Also ich glaube, das ist egal, wie groß die Bühne ist, egal, wo du gerade spielst, ich glaube, es ist auch egal, welche Uhrzeit.
Ja.
Es ist echt, muss ich sagen, immer, zumindest als wir da waren, immer eine wahnsinnige Euphorie am Start. Ja. Und es geht wirklich einfach um Musik und gemeinsam Party feiern.
Ja.
Und ich kriege auch keine Aggressionen im Publikum mit und so.
Nee.
Also das fühlt sich schon toll an.
Und vor allem ist es jedes Mal wieder neu und erfrischend gut. Also und Backstage sowieso, klar, die gute Laune und alle total top organisiert. Da spielen Bands, die du selber seit Jahren nicht gesehen hast. Letztes Mal haben wir uns Helmet angeguckt, glaube ich, sind wir irgendwie hingewandert zu irgendeiner Stage, wir wissen ja nicht mehr zu welcher. Und auch hinten so Catering, Essen, Firma Tesch kann man hier mal kurz benennen, Weinfirma, die sozusagen auch immer leckeren Weißwein da haben, wer mag oder wie auch immer.
Okay.
Wie auch immer, wollen wir auch ja nicht zu viel Werbung machen, aber es ist einfach eines der faszinierendsten Festivals. Und ich habe mich, und Specki auch, wir haben vorhin drüber geredet, wir haben uns auch gefreut, dass ihr oder mal, war ja diesmal Mainstage, kann man ja so sagen, ne? Diesmal dann Mainstage und ihr habt da richtig Gas gegeben und habt da ordentlich...
Ja, das hoffe ich doch, dass wir uns Mühe gegeben haben, natürlich.
Ja.
Nö, das Festival ist einfach mega, die Leute da sind ja auch alle immer gut drauf und ich glaube sogar vor der Scheißhausbühne sind sie gut drauf und das passt einfach da. Also da ist jeder happy.
Ja, wir sind auch inzwischen, glaube ich, professioneller geworden.
Ah, professionell wird
man nicht. Nee, weil beim ersten Wackenfestival bin ich noch von der Bühne gefallen, da hatte ich es noch nicht so raus.
Ja, und jetzt kannst du halt auch besoffen spielen. Ja.
Ja, aber trotzdem Mühe geben, Frank.
Ja.
Das ist schon wichtig, ne?
Du kriegst ein Fleißblättchen.
Nee, muss ich echt kurz sagen, das war, glaube ich, als wir das erste Mal da gespielt haben, gab es auch das erste Mal diese Wackinger Stage. Und die war noch so ein bisschen sehr professorisch hingestellt und hatte hinten überhaupt kein Geländer. Das heißt, das Schlagzeug war aufgebaut. Die Bühne war aufgebaut, darauf das Schlagzeugpodest, darauf natürlich dann das Schlagzeug. Oh. Und ich tue manchmal so posermäßig, so Lars Ulrich-mäßig, will ich irgendwie den Coolen spielen und springe dann auf und stehe dann mal kurz da. Hatte aber irgendwie irgendwie nicht so auf dem Schirm, dass hinten die Bühne direkt runtergeht und springe so auf und rutsche wirklich mitten im Song hinten komplett die Bühne runter.
Ach du Scheiße. Okay.
Weil ich, also ich sage glaube ich, von vorne sah das glaube ich richtig geil aus, wie so ein Zaubertrick. So der Schlagzeuger hat sich einfach mal kurz
weggezaubert.
Das, seitdem haben wir den Trick ja immer im Programm, oder? Seitdem musst du immer runter.
Genau.
Das sind die echten Heavy-Metal-Stories einer Band wie Fiddler's Green in Wacken. Das ist unglaublich, weil ich frage mich auch manchmal, warum eigentlich nicht mehr passiert auf diesen Festivals. Nicht nur bandseitig, sondern auch publikumseitig. Irgendwie sind immer alle friedlich und happy und gehen gut miteinander um und dann passiert irgendwie auch nichts. Nicht mal einem Schlagzeuger, der rücklinks in die Tiefe stürzt.
Genau, man sagt doch immer irgendwie Kindern und Besoffenen passiert nichts.
Stimmt.
Okay,
also das Engel. Wobei ich natürlich zu diesem Zeitpunkt auf der Bühne nicht betrunken war, möchte ich auch betonen.
Lange Nase, würde ich mal sagen.
Und wenn ihr jetzt nicht im Wacken seid und nicht so Vollgas gibt, ihr gebt ja auch ziemlich viel Akustikkonzerte, oder? Akustikshows. Weiß jetzt nicht, könnt ihr mal erzählen, ob da was geplant ist jetzt für dieses Jahr oder nächstes Jahr. Aber ich weiß, aus der Vergangenheit habe ich immer so mitgekriegt, habt ihr das öfter schon gemacht?
Durchaus, genau.
Macht ihr das lieber oder macht ihr beides gleich gern?
Also es ist aus einer Idee entsprungen, dass man sich so ein bisschen selbst abwechselt, ja, mit Plugged, Unplugged. Ja. Dadurch kommt so ein bisschen Dynamik auch rein und vielleicht auch mal ein bisschen was anderes. Also quasi auch für die Fans ist es natürlich ein anderes Gewand, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und kann man auch gut abwechseln, wird auch gut angenommen. Ich glaube, von der Energie her ist es fast ähnlich wie Plug. Also ich denke mal, laut genug ist es auch.
Ja.
Und geplant ist jetzt nächstes Frühjahr die nächste Unplugged-Tour. März, April.
Ah, okay.
März, April.
Und die heißt dann Heyday auch, wie die letzte Platte hieß? Oder wie wird die?
Das ist dann eigentlich die zweimal verschobene Jubiläums-Unplugged-Tour.
Also die Three Cheers.
Genau, das ist dann der eine Baustein. Wie gesagt, das wäre ja ein Jubiläumsjahr gewesen, das letzte Jahr. Ein Baustein dieses Jubiläums-Tour-Blocks. Und genau, da wollten wir Unplugged, Plugged und auch dieses Festival spielen. Und Plugged ist jetzt nächstes Jahr. Unplugged. Und vielleicht ist ja Plugged, vielleicht klappt es, wir sind eigentlich noch optimistisch im Herbst, die Plugged-Rutsche zumindest, vielleicht dann irgendwie, was weiß ich, mit nur zwei Dritteln der Zuschauer oder so zu spielen. Muss man natürlich alles beobachten, was möglich ist. Ansonsten wird natürlich die auch nochmal verschoben werden.
Alles klar. Mal kurz weg von der Musik, liebe Leute.
Gerne.
Wir haben jetzt viel über Musik gesprochen. Wollen wir mal zu den echten Rock'n'Roll-Stories kommen. Wie sieht's mit Drogen aus? Und zwar, Bastian und ich haben uns überlegt, euch mal...
Stottersen jetzt auch immer.
Das knallt nicht mehr gerade.
Ja.
Euch mal zu befragen, was eigentlich los ist, was ihr euch so reinpfeift, um eigentlich auf Touren zu kommen. Und damit meine ich nicht die wirklich auch alle, die ganzen illegalen Drogen.
Die alle so nehmen, sondern?
Die so irgendwie, genau, im normalen Volksmund.
So die Naturprodukte.
Ja, zum Beispiel. Also ich denke zum Beispiel auch an Sachen, das könntet ihr auch sagen, meine Superdroge ist es wirklich dann morgens um sechs einen Berggipfel zu erreichen und dann da oben zu stehen, die Sonne aufgehen zu sehen. Oder ich gehe wahnsinnig gerne in ein tolles Restaurant oder ich brauche den weißen Sandstrand in Bali. Keine Ahnung. Was ist euer Kick? Was bringt euch vorwärts?
Eure Push auf
neben
Push
der Musik.
Frank, fängst du an, dann kann ich noch überlegen.
und also, es geht jetzt nicht darum, was man so auf der Tour macht, sondern auch überhaupt zu einem Leben.
Was dich weiterbringt.
Ja, was mich weiterbringt.
Also was nicht heißen soll, dass Drogen einen weiterbringen, aber man hat ja so Dinger, die braucht man in gewissen Abständen. Im letzten Jahr ist uns all die Decke auf den Kopf gefallen, weil wir nicht raus durften. Und alle haben drauf gewartet, irgendwie mal wieder irgendwie von alleine gelassen zu werden. Der eine wollte zum Surfen, der nächste wollte zum Fallschirm springen. Der nächste sagt, ich will einfach nur meditieren, ich will meine Ruhe im Wald haben. Irgendwas, was euch eben da kickt.
Ja. Also dein Dopamin und dein Endorphin.
Genau.
Was braucht ihr, um dazu...
Ich rauche jetzt mehr wie vorher.
Okay.
Und dadurch, dass ich jetzt glücklicherweise seit 2 Jahren einen Garten besitze und da auch, der Frank kann es bestätigen, also ich schicke ab und zu Fotos, ich stalk den Frank ja mit meinen Gartenfotos, da wühle ich dann immer in der Erde rum und so. Ich habe auch einen Pool aufgestellt, also ich bin jetzt eher so der Genießer im Garten.
Okay.
Und das ist aber ein Stück weit Freiheit, so aus der Stadt rauszukommen, sich ins Grüne zu legen. Ja, vielleicht rauche ich auch deshalb mehr, aber gut. Genau, Garten. Thema Garten.
Und bei mir ist nach wie vor, muss ich echt sagen, das Schlagzeugspielen, das ist wirklich so mein Dopamin. Also das habe ich auch wieder bei der Pandemie gemerkt. Ich sehe mich auch selbst ja jetzt nicht als den geilsten Schlagzeuger oder so, aber ich merke sofort, wenn ich nicht irgendwie mich, was weiß ich, früh am liebsten gleich in irgendeinen Proberaum begebe und dann eine Stunde lang einfach schwitze, das spiele ich bestimmt auch total sinnlos und kack, ja. Aber wenn ich dann einfach schwitze, das ist so mein Sport, das ist mein Ausgleich, dann komme ich nach Hause und bin ausgeglichen.
Super.
Ansonsten will ich auch noch erwähnen, habe ich leider oder glücklicherweise Kinder. Und die ändern natürlich was daran, was man gern machen würde, ja, um irgendwie vielleicht noch mehr Energie irgendwie aus sich herauszuziehen. Und genau, was man halt, was einfach nicht möglich ist im Alltag. Weil du jetzt zum Beispiel Berge und so genannt hast. Sau gerne. Früher sau viele erklommen oder einfach Bergwanderungen gemacht und so. Und das ist halt natürlich jetzt alles total schwierig und kompliziert und Terminkalender.
Fällt
und
weg, wa?
Und Betreuung.
Ja. Jetzt gehst du halt hier ins Bällebad oder so.
Ja,
genau. Ich kann mich daran noch erinnern, kurze Anekdote am Rande, Frank. Wir hatten mal gespielt in einer Live-Music-Hall in Köln. Nee, Palladium. Und du hattest, glaube ich, die Geburt deiner Tochter oder deines Sohnes gerade an dem Tag und bist dann noch, musstest los, bist in Flieger, bist los zu deinem Heimatort und du hast dann den David
Pesch.
Einfliegen lassen, der dann die Show getrommelt hatte irgendwie, war für, naja, wie auch immer, wie
das war. Genau, aber genau so war das und das muss man auch sagen, war unglaublich, dass das so funktioniert hat.
Ja. Also war toll, also interessant. Naja, und habt ihr dann auch Rituale so vom Konzert, bevor es losgeht? Also bei uns ist ja so, wir trinken so ein bisschen so ein Säckchen vorher. Und dann wird ein kleiner Unterberg, wer möchte, ein kleiner Unterberg gezündet oder auch schon am Tag so verteilt. Habt ihr da so ein, also ihr seid ja, klar, irisch verbindet man ja automatisch mit Whisky trinken und so weiter. Habt ihr da so ein Ritual, dass ihr euch einen Whisky vorher einpfeift oder sagt ihr, nein, die Show muss stehen ohne Alkohol und erst später?
Nee, das sagen wir nicht.
Interessanterweise sind wir gar nicht so die Whisky-Spezialisten.
Okay.
Bei uns ist seit Jahren aktuell Havanna Cola, gell?
Ja.
Und der darf auch gerne schon mal ein bisschen vorher fließen.
Und da ist Cola auch nur drin, um das Ganze nicht so durchsichtig zu gestalten, ja, oder was, ja, das ganze,
genau,
Ding oder was?
Genau.
Nur wegen der Farbe. Wegen
Bernstein.
Okay. Bernsteinfarben.
Wir stellen uns natürlich schon zusammen vor der Show, wenn das Intro läuft.
Abklatschen und so.
Abklatschen, genau. Also das kennt ihr ja auch. Also dieses sich aufeinander einschwören und.
Die Frage ist nur, mit welchem Körperteil man abklatscht.
Das kann ich jetzt.
Den Köpfen natürlich.
Kann ich jetzt nicht verraten.
Ja, ist aber ganz komisch, das gehört bei uns auch dazu, weil bei uns ist wirklich, ihr habt da auch mitgekriegt, wir haben diesen Gruß und wenn wir den nicht machen, dann, ich glaube, wenn wir den mal nicht gemacht haben, dann war die Show auch irgendwie unter aller Sau. Ja. Also irgendwie, das gehört dazu und da weiß man, ab da geht's dann los, ja. Und da hat ja irgendwie so, jede Band hat so ihr Ritual, vielleicht manchmal auch nicht, ist auch egal, aber ab da auch, ne?
Ja, wir haben vorher und nachher auch, also ich denke, wir haben da schon so eine schöne Klammer gefunden.
Nachher auch.
Die finde ich aber auch, also was du sagst, Basti, das finde ich total wichtig. Ja.
Ich glaube, wenn das mal nicht ist, glaube, dann wäre es schlecht.
Ja.
Trinkt ihr im Studio auch viel? Wenn ihr dann im Prinzipal seid, wird da viel mehr getrunken oder habt ihr eine Disziplin?
Also du musst
da selber lachen.
Ja, da müssen wir echt lachen.
Ja, aber jetzt langsam ist das Gefühl, wir kommen hier mit den letzten Suffköpfe rüber. Dieses Image will ich natürlich auch nicht vermitteln. Und wir hatten auch, also ich für meinen Teil hatte auch ganz, also wirklich schon so Studioaufenthalte, muss ich wirklich sagen, wo ich jeden Tag joggen gegangen bin. Aber jüngst hatten wir so Studioaufenthalte.
Wann anders?
Ja, da, ich glaube, da war die Euphorie, sich überhaupt wieder zu sehen, weg von zu Hause zu sein, mit der Band mal wieder abzuhängen, so groß, dass man wie so ein kleines Kind vor lauter Euphorie nur noch so getrunken hat.
Ja, du musstest ja irgendwie den Tourausfall irgendwie kompensieren und das kann man
genau
im Studio ganz so machen.
Ja.
Naja, Mensch, Jungs, und neue Platte ist geplant für nächstes Jahr wahrscheinlich, ja?
Genau.
Wollt ihr drüber reden schon oder dürft ihr noch nicht?
Nee, also da sind wir gerade eigentlich noch mit wenig Druck unterwegs. Ja, da ja im Prinzip erstmal jetzt noch das noch aktuelle Jubiläumsalbum irgendwie zu betouren gilt. Und genau, und wir experimentieren gerade ein bisschen rum, aber eigentlich, oder Tobi, eigentlich relativ entspannt. Deswegen kam auch irgendwie diese Idee mit Land in Sicht, einfach so ein bisschen Dinge auch außerhalb der Reihe mal zu probieren. Also da.
Okay. Das heißt also praktisch, ihr fühlt euch gar nicht so wahnsinnig dem Irish Folk Rock Fluch ausgeliefert, dass ihr jetzt auch sagt, wir müssen jetzt ein Album machen, weil jetzt kommen ja wieder Konzerte und jetzt muss man ein neues Produkt irgendwie am Start haben, um wieder die Fahne in den Wind zu halten. Oder ist es denn auch so, dass ihr sagt, mit dem Irish Folk Rock, den ihr ja schon wirklich seit 30 Jahren macht, würdet ihr gerne mal was ganz anderes machen, wo man sagt, oh, ich hätte mal Bock auf was anderes, ich kann es nicht mehr hören?
Also es ist ein Stück weit Fluch und Segen natürlich, so eine Marke zu haben. Andererseits weiß man auch, was funktioniert und was nicht. Mhm. Da kann man natürlich auch sagen, hey Jungs, schaut her, das hat funktioniert, lasst uns das machen. Die Leute wollen und brauchen das. Fluch und Segen ist auch, dass man jetzt wenig Druck hat, weil ich habe das Gefühl, dass wir schon eine Band sind, die auch einen gewissen Druck braucht, um produktiv zu sein.
Ja.
Um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, aber
deswegen seid ihr da.
Das kennt ihr ja vielleicht auch, dass man dann schon jetzt, wo wenig Druck da ist, das auch mal ein bisschen schleifen lässt natürlich.
Ja.
Aber ich sage jetzt mal, ja, es sei uns allen gegönnt.
Auf jeden Fall.
Erstmal das und irgendwie es scheint es auch normal zu sein, wenn wir uns jetzt mit ein paar anderen im Unterhalten haben, anderen Bands oder so, dann ist es eigentlich bei jeder Band ein bisschen so, die fast auch eine so ja auch genießen, mal ein bisschen runterzufahren und dann, um dann wieder zu starten. Aber sozusagen, man kann festhalten, ihr habt ein neues Album geplant. Darf ich dann noch fragen, ist es deutschsprachig geplant oder ist es hier wird ziemlich?
Oder? Ich denke Spanisch oder Portugiesisch.
Oh, sehr schön. Vamonos.
Sehr schön.
Ja.
Vamos a la playa.
Und sag mal, dann habe ich eine kurze Frage. Ihr habt ja mal solche Punk-Sessions veröffentlicht. Könnt ihr die empfehlen? Soll man die mal wirklich anhören? Soll man da mal wirklich gezielt reinhören?
Lieber nicht.
Nein.
Oder? Also wenn du jetzt mit deiner Frau einen schönen Abend verbringen willst, dann eher nicht.
Dann ja.
Oder ja.
Pogo. Ja, weil ich habe ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gehört. Aber ich würde sie gerne mal selber reinhören. Aber wenn ihr sagt, oh Gott, mach es auf jeden Fall nicht, dann werde ich es tun.
Ziel war einfach so schnell wie möglich alles Spiel zu spielen.
Okay.
Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen.
Ja, genau.
Ich höre mal rein, das interessiert mich mal. Naja, Mensch, Jungs, ey.
Wir haben ganz schön viel besprochen, würde ich sagen. Wir haben ja immer so einen kleinen Spickzettel vor uns.
Soll ich mal Gegenfragen stellen? Ich meine, ihr seid ja auch immer fleißig doch. Und so. Wann kommt von euch was Neues? Ist da schon was geplant? Oder geht es jetzt auch darum?
Dazu keine Angaben. Nächste Frage.
Wobei die Frage ist eigentlich doof. Nee, was ich echt sagen muss, und das ist nicht nur so dahingesagt, das letzte Album, das ja leider auch nicht betourt werden konnte, wenn ich das so sagen darf, euers, das war wirklich ein tolles Album und ich denke, dazu werdet ihr erstmal überhaupt mal noch eine Tour machen, oder?
Ja, müssen wir machen und werden wir auch machen. Es ging euch ja genauso und wie vielen anderen Bands auch, dass wir da erstmal eine Haupttour, eine A-Tour spielen werden nächstes Jahr. Platte ist locker geplant. Schauen wir mal. Aber wir haben sozusagen, wir hatten ja auch kurz mal überlegt, ob wir so eine Art EP oder so mit 6 Songs oder eine kleine Mini-EP, 8 Songs oder irgendwie so raushauen. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, dass das total Quatsch ist. Natürlich kam Corona ja dazwischen, aber dafür können wir alle nichts. Und wir wollen erstmal die Kompass zur Sonne-Platte ordentlich präsentieren mit einer geilen Live-Show. Und das machen wir spätestens 2022. Jetzt sind wir erstmal noch in der Mache oder geht los nächste Woche mit Strandkorbkonzerten und so weiter und so fort.
Ja.
Und dann spielen wir ein bisschen im Ausland und da ist für nächstes Jahr auch noch was geplant. Da rücken wir demnächst mal raus und dann schauen wir mal weiter. Also so wie bei euch wahrscheinlich immer so der Lauf der Zeit.
Es klingt ähnlich wie bei uns, ja.
Ja.
Ja, es ist ja im Moment auch so, dass man einfach nicht wirklich ganz genau planen kann. Also wir sind aus den letzten vielen Jahren, alle Bands stellen sich auf und machen den Entwurf für die nächsten 3 Jahre, für den Zyklus des neuen Albums. Was wollen wir denn machen? Wann muss das Album kommen? Wann gibt es die erste Tour, die zweite, die dritte Tour? Wo wollen wir im Ausland hin? Was gibt es an Festivals? Ist ja eigentlich bei uns allen der gleiche Ritt irgendwie durch die verschiedenen Äras, die praktisch immer mit den Alben eingeläutet werden. Aber im Moment kann man einfach nicht wirklich planen. Man ist hauruckmäßig, jetzt darf man spielen oder stopp, alles auf Kommando zurück. Basti macht Fotos, ich muss in die Kamera winken. Hallo.
Winki, winki.
So, winki, winki. So, gut, dann auch. Dann mache ich da weiter, wo ich aufgehört habe. Und im Moment lässt sich eben sehr schwer planen, aber wir wären ja auch nicht in Extremo, wenn man nicht noch irgendwie so einen kleinen Plan oder ja, B-Plan im Hinterkopf hätten.
Natürlich.
Natürlich werden wir, wie Basti auch schon gesagt hat, das Album Kompass zur Sonne, was uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist, erstmal richtig abfeiern, weil es wäre völlig, völlig deprimierend für uns, wenn man sagt, man hat ein tolles neues Album rausgebracht und weil ein Virus um die Welt gegangen ist, wird dieses nie aufgeführt und man macht dann das nächste und tut so, als wenn nichts gewesen wäre. Nee, also Kompass zur Sonne wird nochmal ordentlich zelebriert und da wird es noch viele, viele schöne Shows dazu geben. Und jetzt geht's weiter mit den Strandkorb-Konzerten ab dem 7.9. in Wiesbaden, 10.7. in Augsburg und so weiter und so weiter.
Hamburg und so weiter, weiter alt noch folgt. Und ich würde mich freuen, oder ich glaube, der Spiegel würde sich auch freuen, oder wir überhaupt als Band, wenn wir vielleicht einfach wieder zusammen unterwegs sind.
Ja. Am liebsten in Japan.
Sehr klar. Am liebsten in Japan, wenn es passt. Aber wir können auch Norwegen, Australien nehmen.
So ein Strandkorb in Japan wäre doch geil.
Ja. Ja, das wäre doch. Ja. Lass uns auf Strandkorb in Japan einigen. Ja. Und hiermit diesen Podcast beschließen oder hat noch jemand was Wichtiges?
Ja, wenn wir jetzt noch fragen, aber vielen Dank übrigens nochmal, Frank, für das Kompliment, für Kompass der Sonne.
Danke.
Dankeschön. Dankeschön.
Wirklich, und es kam von Herzen, weil das findest du echt.
Anscheinend hast du die Alben vorher nicht gehört.
Was? Ob ich die Alben vorher nicht gehört habe?
Weil die sind auch ganz gut gelungen.
Nee, Quatsch. Ich bin noch euer größter Fan.
Hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle.
Ja, alte Gag. Nee, aber bestes Schlusswort können wir ja nicht finden und wir sagen mal hiermit Danke. Mhm. Wie gesagt, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann her damit.
Also wir bedanken uns auch für die Einladung nochmal.
So schaut's aus.
War schön mit euch, die Zeit zu teilen.
Jawohl, war super, euch mal wieder zu sehen. Und danke, dass ihr natürlich auch sofort am Start wart, als unsere Anfrage kam.
Ja, und was ich noch sagen wollte, der Specki und ich, wir würden uns hiermit schon mal einladen für das Konzert in Berlin im SO36.
Mhm. Oh, sehr gerne, sehr gerne.
Ja? Wann spielt ihr denn da?
Im November oder so, kann sein?
Ich habe keine Ahnung, aber was sind eure Lieblingsgetränke? Werde ich gleich notieren.
Oh, aber ich bin raus. Aber irgendwie seit einem Jahr trinke ich gar nicht mehr, wisst ihr ja nicht mehr.
Irgendeine Sojamilch.
Ja, ja, irgendwie. Hafermilch, Sojamilch. In die Richtung.
Kennst uns doch.
Ja.
Nee, Jungs, also.
Jungs.
Tausend Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure tollen, ehrlichen, offenen und gar nicht so wahnsinnig zynischen Antworten. Das war super gut, mit euch zu plaudern.
Ja.
Schöne Grüße, schönen Sommer weiterhin und auf bald.
Auf bald hiermit.
Unbedingt, auf bald.
Macht's gut.
Grüße zurück. Tschüss. Macht's gut, Jungs.
Adieu.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Rasendherz. Exklusiv bei Rockantenne. Der Podcast mit Basti und Specki von In Extremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de/podcasts.